Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Koalitionsstreit um längere Laufzeiten von Atomkraftwerken bahnt sich eine Annäherung an. Das wurde am Abend aus Regierungskreisen bekannt, mehrere Stunden nach Beginn eines Spitzengesprächs im Kanzleramt. Im Gespräch ist eine Paketlösung mit unterschiedlichen Laufzeiten und neuen Sicherheitsanforderungen. Sowohl Union als auch FDP wollen eine längere Betriebsdauer von Kernkraftwerken, strittig ist aber die Zeitspanne. Noch ist der rot-grüne Atomkonsens gesetzt. Danach sollen alle Meiler bis etwa 2022 vom Netz sein.
Biblis B gehört nach dem geltenden Atomgesetz zu den Meilern, die bald abgeschaltet werden sollen, 2011 so die Prognose, und wenn es nach dem unter rot-grün vereinbarten Atomausstieg bliebe. 2001 vereinbarte die damalige Regierung mit den Bossen der vier großen Energieunternehmen, die Meiler nach und nach abzuschalten. So sieht der damals beschlossene Atomausstieg vor, dass sich die Betriebsdauer der jeweiligen Meiler an der Reststrommenge bemisst, also an einem festgelegten Maß an Stromproduktion. Allerdings können Strommengen von einem auf ein anderes Kraftwerk übertragen werden. Die Laufzeit verlängert sich auch, wenn Meiler mit geringerer Leistung gefahren werden oder vorübergehend vom Netz gehen. Die Regellaufzeit wurde auf 32 Jahre festgesetzt. Ältere Meiler werden vor den später gebauten abgeschaltet. Die Reststrommenge gibt den Ausschlag. Nach und nach sollen die 17 verbliebenen Atomkraftwerke so vom Netz gehen, zuletzt Neckar-Westheim 2 im Jahr 2022. Das Ziel des Atomausstiegs ist es, Atomenergie zu ersetzen durch den Ausbau erneuerbarer Energien, also den Einsatz von Solaranlagen oder Windkraft. Eine Laufzeitverlängerung verschiebt die prognostizierten Abschaltdaten der Atomkraftwerke entsprechend. Selbst die ältesten Meiler werden dann möglicherweise über das Jahr 2011 hinaus am Netz bleiben.
Zur Stunde beraten die Koalitionsspitzen noch über Eckpunkte ihrer Atompolitik. Dazu zählen nicht nur verlängerte Laufzeiten einzelner Meiler, sondern im Gegenzug auch ein Beitrag der Industrie für den Ausbau von Ökostrom. Außerdem geht es um die sogenannte Brennelementesteuer für Energiekonzerne. Zum Auftakt des Treffens im Kanzleramt hatten mehrere hundert Menschen gegen die Pläne der Regierung demonstriert.
Symbolisch in den Wind schießen diese Atomkraftgegner die Energiepolitik der schwarz-gelben Koalition. An der Protestaktion beteiligt sich auch die Opposition. Die Linkspartei kritisiert die Absicht der Bundesregierung, den von Rot-Grün beschlossenen Ausstieg aus der Kernenergie zu verzögern.
Und dass die Bundesregierung das Ganze wieder aufmacht, ist ein gesellschaftspolitischer Fehler ersten Ranges. Denn es provoziert Auseinandersetzungen aller Art dazu.
Schon am Morgen ist der Bundesumweltminister vorgefahren. Röttgen will die Laufzeiten um weniger als 10 Jahre verlängern. An Bundeswirtschaftsminister Brüderle, der die Atommeiler bis zu 20 Jahre länger am Netz lassen will. Später kommen die anderen Gipfelteilnehmer dazu. Sie diskutieren, ob eine Laufzeitverlängerung vorbei am Bundesrat entschieden werden kann. Dort gibt es keine Mehrheit für Schwarz-Gelb. SPD und Grüne kündigen an.
Ich bin sicher, dass wir gegen eine Verlängerung der Laufzeiten, die den Bundesrat umgehen will, klagen werden.
Ich verspreche dieser Bundesregierung einen heißen Herbst. Sie mögen sich warm anziehen. Man kann nicht an den Menschen vorbei, man kann nicht an den besseren Argumenten vorbei, man kann nicht auf dem Rücken der Sicherheit der Menschen in diesem Land Politik machen.
Im Kanzleramt steht nicht nur die Laufzeitverlängerung auf dem Programm, es geht auch um höhere Sicherheitsauflagen für die Atomkraftwerke und um die geplante Steuer auf Kernbrennstoffe. Egal, was die Koalition beschließt, die Demonstranten wollen schon am 18. September wieder anrücken, und zwar mit Verstärkung zu einer Anti-Atomkraft-Großdemonstration.
Zum Spitzentreffen jetzt direkt aus Berlin, Reinhard Becker.
Ja, und offensichtlich sind die Koalitionsspitzen hinter mir im Kanzleramt tatsächlich einem Ergebnis sehr nahe. Noch heute, heißt es, soll das neue Energiekonzept der Bundesregierung stehen. In Fragen der Sicherheit der Atommeiler und der Laufzeitverlängerung zeichnet sich eine sogenannte gestaffelte Paketlösung ab, je nach Alter der 17 deutschen Atomkraftwerke. Das heißt, Ältere bekommen weniger, Jüngere mehr Laufzeitverlängerung, 11 bis 14 Jahre. So hören wir gerade, sollen im Gespräch sein. Und was die sogenannte Brennelementesteuer angeht, auch da geht es offensichtlich um eine zeitliche Begrenzung. Möglicherweise 4 bis 6 Jahre. So lange soll diese Steuer von der Atomindustrie erhoben werden. Damit zurück nach Hamburg.
In der Debatte über Integration in Deutschland hat sich auch Bundesinnenminister de Maizière für eine sachliche Diskussion ausgesprochen. In der ARD-Sendung Bericht aus Berlin sagte er, Probleme wie Bildungsferne und mangelnder Aufstiegswille seien keine Frage der Religion, sondern der Schichtzugehörigkeit. In den vergangenen Wochen hatte Bundesbankvorstand Sarrazin mit Äußerungen zur Integrationsbereitschaft muslimischer Einwanderer heftige Kritik auf sich gezogen.
Kasım Erdoğan gehört zur ersten Generation türkischer Einwanderer und kam als junger Mann nach Deutschland. Seit 35 Jahren macht er im Berliner Stadtteil Neukölln Integrationsarbeit. Erdoğan kennt die Probleme von Migrantenkindern, die im Elternhaus keine Förderung erfahren.
Nur wenn das Elternhaus mit der Bildungseinrichtung zusammenspielt, in dieselbe Richtung marschiert, können unsere Kinder Erfolge erzielen.
Den Problemen in Neukölln ist mit freiwilligen Bildungsangeboten allein nicht beizukommen. Der Bezirksbürgermeister fordert verpflichtende Kita-Besuche bereits ab einem Jahr.
Natürlich brauchen wir die Kindergartenpflicht ab dem ersten Lebensjahr. Da gibt es zig Studien drüber, dass wenn die Kinder in die Schule kommen, die Messen gesungen sind. Die Anlagen müssen geweckt werden, sie müssen herausgefordert werden, ihre Fantasie muss angeregt werden. Das können sie nicht erwarten von Kindern in Elternhäusern, wo keiner Deutsch spricht und wo die Eltern Analphabeten sind.
Im Bericht aus Berlin des ARD-Hauptstadtstudios kündigt der Innenminister Sanktionen für Menschen an, die sich nicht integrieren wollen.
Wir haben vielleicht 10-15% wirkliche Integrationsverweigerer. Um die müssen wir uns kümmern und das tun wir auch und das sollten wir verstärken.
Die SPD will in der nächsten Woche das Parteiausschlussverfahren gegen Thilo Sarrazin einleiten. In einer Umfrage der Bild am Sonntag erklärten 18% der befragten Deutschen, sie könnten sich die Wahl einer von Sarrazin geführten Partei vorstellen. Der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel befürchtet im Falle eines Parteiausschlusses von Thilo Sarrazin einen spürbaren Sympathierückgang für die Sozialdemokraten. Der Parteivorstand hofft dennoch, dass zumindest eine Mehrheit der SPD-Mitglieder den bevorstehenden Rauswurf für richtig hält.
Die baskische Untergrundorganisation ETA hat angekündigt, vorerst keine Anschläge mehr zu verüben. In einer Videobotschaft erklärte sie, sie wolle ihr Ziel nun mit demokratischen Mitteln erreichen, einen unabhängigen Staat im Baskenland. Über 4 Jahrzehnte hatte die ETA, die von der EU als Terrororganisation eingestuft wird, dafür gewaltsam gekämpft.
Vermummt wie immer und verschanzt hinter bürokratischen Floskeln. Die ETA verkündet per Video, dass sie, so wörtlich, keine bewaffneten Offensivaktionen unternehmen wolle. Doch für wie lange? Darüber kein Wort. Seit Monaten gab es Gerüchte über eine Waffenruhe. Nun enttäuscht die Erklärung die meisten Experten. Sie hätten auch sagen können, wir stellen den bewaffneten Kampf endgültig ein und lösen uns auf. Aber das wollten sie gerade nicht sagen. Mit Anschlägen wie etwa denen auf Mallorca erregten die Terroristen zwar im vorigen Jahr noch Aufmerksamkeit, doch tatsächlich ist die ETA seit langem geschwächt. Viele ihrer führenden Mitglieder sind verhaftet worden und auch der Rückhalt für ihre Ziele schwindet in der Bevölkerung. Seit 2009 regiert im Baskenland erstmals seit Jahrzehnten eine pro-spanische Koalition. ETA-nahe Politiker haben darum ihre Freunde im Untergrund aufgefordert, Schluss zu machen mit der Gewalt. Künftig dürfe man nur noch politisch für das Ziel eines unabhängigen baskischen Staats kämpfen. Doch nach 4 Jahrzehnten Terror ist die Skepsis groß, im Baskenland wie im übrigen Spanien.
Viele Beobachter halten die Erklärung für ein taktisches Manöver. Und niemand weiß, ob sich alle ETA-Mitglieder an die Waffenruhe halten werden oder ob sich eine Gruppe abspaltet, die beschließt, weiter zu morden.
Nur 2 Tage nach der Wiederaufnahme von Friedensgesprächen nehmen die Spannungen im Nahen Osten wieder zu. Palästinenserpräsident Abbas drohte erneut mit dem Abbruch der Verhandlungen, sollte Israel den Siedlungsstopp im Westjordanland nicht verlängern. Israels Ministerpräsident Netanyahu bekräftigte seinen Willen zu einem historischen Kompromiss. Gleichwohl bombardierte die israelische Luftwaffe mehrere Tunnel im Gazastreifen.
Vorsichtig optimistisch zeigte sich heute Premierminister Netanyahu, als er bei der Kabinettssitzung seine Minister über die Friedensgespräche in Washington informierte. Im Hinblick auf die Fortsetzung der Verhandlungen erklärte er: Wir müssen die Lehren aus 17 Jahren Verhandlungen ziehen. Wir müssen kreativ sein, originelle Wege gehen, um praktische Lösungen zu finden. Ich glaube, dass das möglich ist. Über eine mögliche Verlängerung des Baustopps in den jüdischen Siedlungen über den 26. September hinaus wurde heute allerdings nicht gesprochen. Die Palästinenser haben dies zur Bedingung gemacht, um nicht aus den Verhandlungen auszusteigen. In der Nacht zum Sonntag flog die israelische Luftwaffe Angriffe auf Schmugglertunnel in Gaza. Der Angriff war eine Reaktion auf die Terrorattentate der dort herrschenden islamistischen Hamas, bei der letzte Woche im Westjordanland 4 Israelis getötet und 2 verletzt wurden.
Bereits am 14. September treffen sich Palästinenserpräsident Abbas und Israels Premier Netanyahu zur nächsten Verhandlungsrunde in Ägypten wieder. Also nur 12 Tage vor dem offiziellen Ende des Siedlungsbaustopps. Spätestens dann werden beide Seiten Farbe bekennen müssen, wenn sie die Verhandlungen nicht zum Platzen bringen lassen wollen. Dann sind in der Tat die ersten originellen Ideen gefragt.
Nach dem schweren Erdbeben im Süden Neuseelands wird das Ausmaß der Schäden sichtbar. Am stärksten ist die Stadt Christchurch betroffen. Mehr als 500 Gebäude müssen abgerissen werden. Ingenieure führen die geringe Zahl von 2 Schwerverletzten auf die strengen Bauvorschriften in Neuseeland zurück. Die Aufräumarbeiten werden durch Nachbeben und aufkommenden Sturm erschwert. In Bayern ist bei einer Flugschau in der Nähe von Schneitach ein Doppeldecker verunglückt. Eine Frau kam ums Leben, mindestens 19 Menschen wurden verletzt, 4 von ihnen schwer. Nach Polizeiangaben war das Flugzeug beim Start nach rechts ausgebrochen und in die Zuschauermenge gerast.
Augenzeugen berichten, das Oldtimer-Flugzeug habe sich direkt nach dem Start etwa einen Meter in der Luft befunden, als eine der Tragflächen den Boden berührte. Die Doppeldeckermaschine des Typs Tiger Moth brach nach rechts aus und tötete eine Zuschauerin, die sich direkt an der Startbahn aufgehalten hatte.
Dann auf einmal großes Geschrei. Bänke stürzten und man sah das Flugzeug da reinkommen. Dann ging es auf die Nase, der Schwanz kam hoch und die Leute dachten, die kommen jetzt hier mitten in die Menschenmenge rein. Wir haben aber Gott sei Dank da ein Stahlseil gespannt, was verhindert eigentlich, dass irgendwelche fremden Flugzeuge da in die Menschen rein können.
Über die Ursache kann derzeit nur spekuliert werden. Sachverständige der Behörde für Flugunfalluntersuchung sind derzeit vor Ort. Der Pilot wird als sehr erfahren beschrieben.
Er bewegt das Flugzeug seit über 12 Jahren, kennt den Flugplatz auch sehr gut. Es kommt seit Jahren hierher an den Platz und Profi, würde ich mal sagen.
Der Pilot wurde stundenlang verhört.
Der diesjährige internationale ARD-Musikwettbewerb ist heute in die letzte Runde gegangen. In den vergangenen 2 Wochen traten in München mehr als 200 Musiker aus 40 Ländern an. Der ARD-Musikwettbewerb gilt als eines der anerkanntesten Foren für Nachwuchsmusiker.
Ungeduldig und ein wenig angespannt, so fühlt sich Loik Schneider eine Stunde vor seinem großen Auftritt. Der 29-Jährige aus dem Elsass hat es ins Finale des ARD-Musikwettbewerbs geschafft. Und das will etwas heißen. 50 Flötisten sind angetreten bei dem Wettbewerb, der als der schwierigste überhaupt gilt.
Ich bin so wirklich froh für das Moment, im Finale zu sein und mit das Orchester, das in der Rodrigo Concerto, zu spielen.
Seit 1952 kommen die Teilnehmer aus der ganzen Welt nach München. Das koreanische Remnant Piano Duo erhielt in diesem Jahr den 2. Preis. Nicht immer werden Erste vergeben und kann immerhin 9.000 Euro mit nach Hause nehmen. Im Fach Cello wurde Julian Steckel aus Berlin mit dem 1. Preis bedacht.
Gerade in Zeiten boomender Castingshows setzt die ARD mit dem internationalen Musikwettbewerb der ARD ein deutliches Zeichen in Richtung musikalischer Nachwuchsförderung, und zwar des höchst qualifizierten Nachwuchses.
Bewertet werden technisches Können, musikalische Gestaltung sowie die künstlerische Persönlichkeit. Loik Schneider überzeugte die internationale Jury. Er erhält den 1. Preis und darf sich auf zahlreiche Engagements freuen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Montag, den 6. September.
Das Hoch über Skandinavien bestimmt unser Wetter. Es sorgt auch morgen für viel Sonnenschein. Ab Dienstag erreichen uns dann von Südwesten Wolken eines Tiefs, wechselhaftes Wetter folgt. In der Nacht lösen sich die meisten Wolken auf, sodass es verbreitet klar ist. In den Tälern bildet sich bis zum Morgen stellenweise wieder Nebel. Morgen am Tag viel Sonnenschein, hier und da ein paar Quellwolken. Ganz im Osten können diese auch dichter beieinander liegen. Auch am Oberrhein nehmen gegen Abend die Wolken zu. Der Wind wird schwach, in der Westhälfte zunehmend mäßig, auf den Bergen starke Böen. Heute Nacht 11 Grad am Meer, sonst 9 bis 3 Grad. Am Tag 16 Grad im Osten und 23 Grad am Oberrhein. Am Dienstag in der Nordosthälfte noch längere sonnige Abschnitte, sonst von Südwesten dichtere Wolken und zeitweise Regen. Im Norden ist es windig. Am Mittwoch und am Donnerstag insgesamt unbeständiges Wetter, Wolken, Regen, einzelne Gewitter, hier und da auch mal Sonne.
Wir melden uns wieder um 22.45 Uhr mit den Tagesthemen, darin Entscheidung über die Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke. Fragen von Susanne Holst an den SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel.